Ich habe mich heute mit Luna Möbius verabredet. Luna Möbius wird mir dabei helfen, einzuordnen, wie die Situation in Ungarn aussieht, wer eigentlich der Widersacher ist, warum auch dieser Widersacher von Viktor Orbán kritisch zu betrachten ist. Und sie kann mit mir darüber sprechen, weil sie nicht nur Social Media für Ricarda Lang macht, das hat nichts damit zu tun, aber weil sie eine großartige Kennerin Ungarns ist. Sie ist dort zur Schule gegangen, hat bis heute dort Kontakt gehalten und auch die Wahl mit großer Neugierde beobachtet. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr und dort wird sie gleich Platz nehmen. Wenn man den sozialen Medien und den Nachrichten des gestrigen Tags, also Sonntag, in Ungarn und auch Europa und weltweit vertraut, haben wir die große autokratische Krise der Welt überwunden. Wie siehst du das als jemand, der Ungarn kennt? Und warum glaubst du, ist das passiert, dass wir plötzlich glauben, dass der Widersacher von Viktor Orbán die Lösung aller Probleme Ungarns, Europas und dem Rest der Welt ist? Also es gab nicht wenig Überschriften, wo stand, jetzt haben Putin und Trump ein Problem.
Ja, es gab auch eine Insta-Story, die ich gestern gesehen habe, von jemandem, der geschrieben hat, die Wahl in Ungarn zeigt, dass der Rechtspopulismus nicht unbesiegbar ist. Wo ich ganz kurz gehadert habe, weil ich dachte, ich weiß nicht, wie weit ich da mitgehen würde, weil ich noch nicht einschätzen kann, wie rechtspopulistisch Peter Modiar tatsächlich ist. Ich würde schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Grund zur Freude, dass Orbán weg ist. So, das waren einfach 16 sehr, sehr schlimme Jahre, die für viele Menschen, glaube ich, auch viel kaputt gemacht haben, auch irreversibel kaputt gemacht haben an ganz vielen Stellen. Ich bin ja 2015 noch zur Schule gegangen, nicht wenige FreundInnen, die das Land meiden, die nicht mehr dort wohnen, die nach Österreich zum Beispiel gegangen sind und sich auch nicht vorstellen können, zurückzukommen. Und habe auch relativ viele Friends, die jetzt zu den Wahlen gesagt haben, wir geben diesem Land jetzt noch eine Chance, aber wenn Fidesz und Orbán jetzt nochmal gewählt werden, dann sind wir hier auch weg. Und ich glaube schon, dass so die Abwahl von diesem Regime, würde ich es jetzt schon mal nennen, so krass wie das durchstrukturiert ist, eine große Chance ist. Und glaube ich auch so Leute wie Trump und Weidel und Meloni und so, ich glaube, das ist schon ein guter Denkzettel, weil die sich natürlich auch alle an ihm orientieren und der auch das, also nicht ohne Grund findet viel Vernetzung der neuen Rechten auch in Ungarn statt. Mhm. Nicht ohne Grund gibt es halt diese großen Rallyes, weil man das schon so als Playbook und als Blaupause einfach nimmt. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, Peter Modiar ist jetzt die Person, die alles besser machen wird.
Gib mir mal so ein bisschen, also ich habe den ja einmal getroffen, bin mit dem 20 Minuten spazieren gewesen, habe mich mit ihm unterhalten. Er hat sehr stark geschwitzt, weil wir bei 40 Grad im Schatten einen Berg hochgelaufen sind und dabei die einzige Chance war, das Interview mit ihm zu führen. Toll. Da erschien er mir als so ein jugendlicher, attraktiver, vitaler Mann. Der sozusagen, der sich gegenüber einem Viktor Orbán, der alt, schmähbäuchig, erschöpft und das Land ganz schön geschröpft hat. So hat er sich positioniert. Und er erschien mir auch so ein bisschen auf so eine komische Art auch gewitzt. Und ich hatte so kein schlechtes Gefühl neben diesem Mann. Aber wer ist er eigentlich? Wofür steht er? Und was will er in Ungarn umsetzen?
Ich nehme das jetzt schon mal vorweg, damit wir das gleich als Überleitung haben. Aber er erinnert mich er gegen Orbán erinnert mich auch ein bisschen von den Persönlichkeiten her an die Situation, die wir gerade in Sachsen-Anhalt haben. Mhm. Das würde ich nachher gerne nochmal beleuchten.
Also Sigmund gegen
Schulze.
Schulze,
genau. Ja. Beziehungsweise Haselhoff letztes Jahr und Schulze jetzt seit diesem Jahr. Weil das stimmt schon, Modiar ist, glaube ich, nicht unattraktiv. So, ich glaube, das ist ein Punkt tatsächlich. Also ist ja auch psychologisch bewiesen, dass einfach Leute mit höherer Attraktivität auch mehr Vertrauenswürdigkeit haben. Und er stellt sich natürlich als die Person dar, die das System kennt und es deswegen auch verändern kann. Und das ist aber genau der Knackpunkt, weil man darf nicht vergessen, dass Modiar selber lange Fidesz-Mitglied war. Das ist ja der Ex-Mann der ehemaligen Justizministerin von Orbán, die dann entlassen worden ist wegen einem Begnadigungsskandal, da ging es um Kindesmissbrauch. Aber der war schon alleine deshalb auch enger Teil oder Teil eines engen Kreises um Orbán. Der hat schon viel mitbekommen.
Mhm.
Und wenn man beide Programme gelesen hat oder auch sich mal nur so ein bisschen einliest, und das kann man sich auch mal übersetzen lassen, dann fällt schon auf, dass die Diskrepanzen gar nicht so groß sind an vielen Stellen, beziehungsweise Magyar hat sich bewusst auch zu bestimmten Dingen einfach nicht geäußert. So ist also auch ein bisschen eine Blackbox.
Ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei so Fragen, so wie geht jetzt Ungarn mit der queeren Society? Und da hat er sich nicht zu geäußert, die ganze Zeit nicht.
Ja, natürlich, weil er wusste, dass ihm das Stimmen kosten wird. Er war auch nicht auf der Pride letztes Jahr, ne? Er hat sich da, und das finde ich schon krass, dass einfach so diese riesige Bewegung, also diese riesigen Menschenmassen, wir waren ja beide vor Ort, durch diese Stadt gezogen sind und er es als Spitzenkandidat wirklich auch geschafft hat, sich nicht dann zu positionieren zu müssen. Das finde ich schon auch ein bisschen bemerkenswert. Aber auch wenn es um Familienpolitik geht, wenn es um Migrationspolitik geht, wenn es um Gleichstellung geht, das ist schon sehr recht konservativer bis sehr rechter Kurs, den er fährt. Das ist nicht allzu weit weg vom Fidesz. Und ich glaube, das ist nämlich auch der Grund, warum er diese Wahl gewonnen hat, weil es gibt progressive Inseln. Budapest ist nur eine davon, ist die größte, aber es gibt schon hier und da auch ja einfach sehr, sehr stabile Zivilgesellschaft, die jetzt alle auch nicht so richtig wissen, was jetzt passiert. Ich war vor einem Monat das letzte Mal in Ungarn, eher privat, aber ich habe mich trotzdem nochmal mit einer Freundin getroffen, die für Partisan tätig ist. Das ist so eine der wenigen unabhängigen Medien-Outlets. Und die mir auch nochmal erzählt hat, dass man sich gerade auf so einer zivilgesellschaftlichen Ebene gerade ganz unsicher ist, was jetzt kommt. Also zum einen, kriegen wir jetzt wieder Förderungen, kriegen wir keine Förderung mehr? Unter Orbán war das alles ein bisschen eindeutiger.
Man hat es nicht bekommen.
Genau, beziehungsweise es war sehr klar, wir werden es nicht mehr kriegen. Welche Organisationen kriegen noch Förderung? Also kriegen vielleicht die Queer Spaces keine mehr, aber die Orgas gegen Kindesmissbrauch schon, weil sich Peter Madjar das natürlich auch sehr auf die Fahne geschrieben hat, weil das zum Beispiel eines dieser riesigen Themen in Ungarn ist, also Korruption. Deswegen auch dieser Rücktritt dieser Justizministerin, also dieses Begnadigungsding von Kindesmissbrauch, das ist einfach ein sehr, sehr großes Thema. Es ist halt an vielen Stellen tatsächlich eine Blackbox und ich habe mit sehr vielen Leuten auch nochmal gesprochen, die mir alle gesagt haben, also die alle eher linksprogressiv eingestellt sind, die alle gesagt haben, wir werden ihn jetzt wählen, weil das auch jetzt die einzige Möglichkeit ist, um Orbán loszuwerden. Und es reicht so, also es ist wirklich dolle überfällig. Aber ich wähle den ganz stark gegen meine Grundwerte und gegen meine Überzeugungen, weil der inhaltlich für nicht steht, wofür ich stehe. Und ich glaube, das ist jetzt der erste Schritt, war diese Wahl gestern zu wirklicher gesellschaftlicher und politischer Veränderung in Ungarn. Ich glaube, an den Punkt, dass es Menschen wirklich auch so messbar im Leben besser geht, also dass die Immobilienpreise wieder sinken, dass die, dass der Kurs vor den Euro wieder sich annähert. Das wird man, glaube ich, nicht sofort merken. Eine Freundin schrieb mir gestern, sie hofft einfach jetzt sehr auf die Wahlen. Also sie meinte, sie war eine der Personen, die gesagt hat, ich gebe diesem Land jetzt noch eine Chance, sonst bin ich weg. Sie meinte, Gott sei Dank haben wir diese Chance jetzt ergriffen. Aber jetzt gucke ich nach 2030. Da muss ich halt dann, also ja, das ist dann der Punkt.
Was muss sich denn ändern? Also was will jetzt, also wie wird er ausgesprochen? Modjar. Okay, was will der jetzt ändern? Also was muss sich ändern und was muss der durchsetzen? Weil in meiner persönlichen Wahrnehmung, auch aus letztem Jahr, in meiner Recherche in Ungarn, ist er eigentlich nur ein, er ist Orbán mit dem Versprechen von weniger Korruption und proeuropäisch.
Und genauso nehme ich ihn auch wahr. Und in der Frage, was er ändern will, muss ich ehrlicherweise in der Antwort auch genau so bleiben, weil ich gar nicht viel mehr rausgefunden habe. Der will sich natürlich schon sehr dafür einsetzen, dass die ganzen europäischen Gelder wieder ins Land kommen, die ja gerade zu großen Teilen eingefroren sind. Ich kann das auch nachvollziehen, als ich das erste Mal 2012 in Ungarn war, war ich ein bisschen überrascht davon, wie viele Baustellen es im Land gibt und dass eigentlich jede Baustelle aber auch EU-finanziert ist. Mhm. Also gerade alles, was Kultur angeht, was Sehenswürdigkeiten angeht, das wird nicht aus nationalem Geld bezahlt und auch diese ganzen Infrastruktursachen, wo man auch ehrlich sagen muss, an vielen Stellen, also ich hatte meine Die Oma meiner Gastfamilie hat in Debrecen gewohnt, in der Pusta an der rumänischen Grenze. Die hatte kein fließend Wasser. So, ne? Die ist mit 80 Jahren an den Brunnen gegangen und die hatte einen Stromgenerator, der lief von früh um 10 bis abends 20 Uhr. Also es ist schon gut, wenn sich da mal was tut sozusagen. Und dass diese ganzen Gelder ja veruntreut worden sind in irgendwelche Fußballstadien oder wie lange Orban versucht hat, Olympia nach Budapest oder nach Ungarn zu bekommen, in irgendwelche Kreisverkehre, die im Nichts enden, weil dann die Paketzentren, die dazugehören, nicht gebaut wurden und so. Das ist halt alles was, wo Madjar sagt, das geht nicht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass viele der Baufirmen und auch der Firmen, die quasi die Rohstoffe beschaffen für den Bau, einfach Familienmitgliedern von Orban gehören. So.
Dieses Bauding muss so eine ganz große Sache gewesen sein in Ungarn. Ich war ja dann bei so einem Stadtschloss bei Budapest, was irgendwie eigentlich dem Land gehört und ein ganz wichtiger Ort ist, der dann aber, das gehört dann aber irgendeinem großen Neffen von Orban und saniert wurde es auch. Also das ist so eine.
Genau, man hat das, also Orban, wenn ich den Weg einmal ganz kurz in die Vergangenheit zurück machen darf, hat ein paar Dinge sofort geändert. Zum einen hat er, das ist jetzt einfach sehr zynisch, aber als er wiedergewählt worden ist, 2010 war so eines der ersten Sachen, die er getan hat, das Brennen von Schnaps wieder zu legalisieren. Und dann hat mal, ein ungarischer Autor, das muss ich nachreichen, ich habe das Buch vergessen, aber das ist sehr, sehr gut, weil der hat dann nämlich auch beschrieben, dass man gerade in diesen ländlichen Räumen, wo es ja einfach wirklich nichts gibt, die Politik von Orban auch ohne Alkohol einfach nicht erträgt. Naja, so zynisch wie das ist, aber nicht ohne Grund ist Alkohol und Tabak einfach sehr, sehr günstig in diesem Land. Und ich verstehe das schon, wenn man Leute an sich binden möchte, aber auch ablenken möchte, in Regionen, die wirklich nicht europäischer Standard sein sollten, dass man die einfach besoffen macht. So und sagt, okay, weil das ist ja für viele einfach, ne, der letzte Ausweg ist dann Alkohol, dass sie es irgendwie schön trinken. So böse, wie das klingt. Also da verstehe ich schon so diese politische Komponente und was er halt viel gemacht hat, diesen Staat so krass umbauen. Der hat diese Stiftung gegründet, die die Medien verwaltet. Da sitzt, sitzen in diesen ganzen Führungspositionen sitzen ja nur noch Fidesz-Leute. Das wird auch für Madjar nochmal relevant, dazu komme ich gleich. Alles, was irgendwas mit Infrastruktur zu tun hat, mit Bauprojekten etc., da fließt das Geld eigentlich zu 100% wieder in seine Familie oder seinen engsten Kreis, weil der Bruder vom Vater von, keine Ahnung, der hat eine Baufirma oder die haben einen Steinmetz oder ne, so diese ganzen Rohstoffsachen. Das heißt, über Umwege führt das alles dann dorthin. Und eines der kuriosesten Sachen war, dass Orban in seinem Heimatdorf ein Fußballstadion gebaut hat, was mehr Plätze hat als das Stadion von Juventus Turin. In diesem Dorf wohnen keine 10.000 Leute.
Also können die alle da rein?
Die können da alle, glaube ich, sogar mehrfach rein. Also diese Prestigeprojekte, die man der EU gegenüber schon auch noch verkaufen konnte im weitesten Sinne, als wir haben das Geld genutzt für das, was es also ne, wofür ihr es ausgeschrieben habt. Aber bei den Leuten kommt halt nichts an. Und dann muss man auch wissen, dass sowohl das Gesundheitssystem als auch das Bildungssystem einfach krass unterfinanziert sind, schon
kaputt.
Seit Jahren.
Es ist ja kaputt.
Es ist richtig dysfunktional.
Ja.
Ich finde das immer spannend, weil ich weiß gar nicht, ob das immer so ist, aber immer noch so ist, aber vor ein paar Jahren gab es doch mal so groß noch diese Werbung von wegen für Deutsche, sich die Zähne zu machen in Ungarn. Kennst du das? Ich weiß nicht, ob das immer noch plakatiert wird, aber das war, als ich die ersten Mal in Ungarn war, habe ich da irgendwie auch mit Leuten drüber gesprochen, weil ich meine Gastschwester damals im Zahnarzt begleitet habe und das war, glaube ich, für sie ein traumatisches Erlebnis. Also alleine schon, wie diese Praxis aussah und wie runtergekommen und eklig das alles ist. Und ich das nicht verstanden habe, weil ich dachte, aber also gut, ich war 15 so, ne? Aber wir werden doch hier hingeschickt, sozusagen, um es machen zu lassen. Ja klar, weil natürlich diese ganzen Privatfirmen und Privatkliniken ganz anders arbeiten und auch da natürlich dann wieder Leute sitzen, die in diesem Kreis sind.
Also es ist eigentlich ein durch und durch marodes System gewesen. Und das ist jetzt eigentlich ein marodes Land, was übernommen wird.
Es ist ein Familienclan, der dieses Land marode gemacht hat und es ist, und ich möchte das Wort jetzt nicht, also wenn es jetzt deplatziert ist, dann sag's mir bitte, aber ich finde es an vielen Stellen gleichgeschalten.
Nee, es ist der Plan gewesen. Also das haben wir auch.
Man hat es an einigen Stellen schon auch geschafft. Also
in den Medien zum Beispiel.
In den Medien zum Beispiel, auch im Justizsystem. Also dass Orban seine Justizministerin damals begnadigt hat in diesem Missbrauchsskandal. War, glaube ich, auch dann, das war ja nur noch ein Ding, um sich selber zu schützen. Er hat auch, die Story kriege ich nicht mehr kohärent zusammen, aber er hat auch mal die, das ist ja so ein bisschen wie in Deutschland, es gibt ihn und dann gibt es noch den Präsidenten oder die Präsidentin drüber, die so ein
der jetzt zurücktreten soll. Das hat Mordia gestern, glaube ich, gefordert noch, ne? Der Präsident soll auch zurücktreten.
Das
habe ich gestern gelesen.
Ich weiß gar nicht. Er hat eine Liste an Leuten auf jeden Fall, die zurücktreten sollen. Aber es gab mal die erste Frau, Novak hieß sie mit Nachnamen, und die hat diesen Posten bekommen, damit sie ihm nicht gefährlich wird bei den Parlamentswahlen das letzte Mal. Und weil das auch so ein Rising Star einfach war im Fidesz. Und dann hat man auch irgendeinen Skandal gefunden, um sie loszuwerden. Mhm. Also es ist in den letzten Jahren sind schon viele Dinge passiert, die er dann einfach nur noch gemacht hat, um sich zu schützen. Nicht ohne Grund hat der Mann einfach ausschließlich Wahlkampf in geschlossenen Hallen gemacht mit TeilnehmerInnenlisten. So, ne? Und ich musste gestern, es war ein bisschen missverständlich, eine Freundin von mir hat dann so Interviews gemacht in Budapest mit Wählenden und meinte dann, sie geht jetzt noch zu den Wahlpartys, und ich dachte, sie geht zu den Parteien. Und meinte so, are you insane? Und sie meinte, nee, auf gar keinen Fall, das kann ich nicht machen, weil wir sind alle viel zu bekannt. Und dann hat sie mir ein Video geschickt von JournalistInnen, die fast rausgeprügelt wurden auf einer Fidesz-Rally. Na, also der ist nicht ohne Grund nicht mehr in den öffentlichen Raum gegangen. Das ist für Madja jetzt insofern einfach eine richtig schwierige Aufgabe, weil die haben jetzt eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Also Orban hat ja die Verfassung so oft geändert, dass er sie für sich nutzen kann. Das ist jetzt ein bisschen gebackfired.
Erklär das ganz kurz nochmal. Er hat es eingeführt, dass nur zwei Drittelmehrheiten gewinnen können, weil er dachte, er wird dann immer diese Zweidrittelmehrheit.
Er hat einige Dinge getan, unter anderem das Versammlungsrecht so weit aufweichen, dass man bestimmte Versammlungen wie zum Beispiel die Pride verbieten kann. Er hat aber im Wahlrecht krass Gerrymandering heißt das, ne?
Ja, dieses Bezirke verändert.
Genau,
ja.
Das hat er ganz krass betrieben, dass auf einmal Wahlbezirke ganz komisch zugeschnitten waren. Und die Wahlrechtsreform sah auch vor, dass du brauchst keine Mehrheit quasi im prozentualen Wählerverhältnis oder im Abstimmungsergebnis, um trotzdem Zweidrittelmehrheit im Parlament mit den Sitzen zu bekommen. Da reichen sogar unter 50%. So, ich glaube, um die 40-45% braucht man, die Orban ja auch einfach easy bekommen hat, so, also die letzten Jahre. Es wird für ihn ein bisschen gebackfired, weil Tisza natürlich einfach mit diesem krassen Erdrutschsieg, und das heißt, die können schon viele Dinge in der Verfassung auch einfach wieder ändern, ohne dass sie die Opposition dafür brauchen. Ich stelle mir die Frage, und ich habe keine Antwort drauf, und die Menschen vor Ort haben gerade auch noch keine Antwort drauf, wie viel sich wirklich noch umsetzen lässt, gerade wenn es ums Justizsystem geht, gerade wenn es um Medien geht, weil an den entscheidenden Stellen Leute ja auch gewählt worden sind, die sehr vieles, nee, das ist Quatsch, die sind nicht sehr vieles nah, die sind halt alle in diesem Orban-Zirkel so, die zum Teil auch noch länger gewählt sind, als jetzt die Legislatur von Madjar sein wird.
Deswegen gestern Mordia gesagt, ich muss mit Orban Leuten zusammenarbeiten und wir müssen ihnen verzeihen und ich muss deswegen mit ihnen zusammenarbeiten. Ist das der Grund?
Das nehme ich stark an.
Ist das nicht gefährlich, dass du dann sagst, okay, ich gebe denen jetzt sofort die Absolution am Abend der Wahl schon, dass die jetzt nichts zu befürchten haben, sondern wir arbeiten weiter miteinander zusammen? Und ist das nicht, bestätigt das nicht deine Sorge auch, dass mit Mordia vielleicht nichts Besseres kommt, sondern nur was anderes?
Naja, ich finde die Frage oder die Situation ist einfach sehr komplex, weil wenn ich jetzt nicht weiter drüber nachdenken würde, dann würde ich sagen, ja. Wenn man die Stimmung im Land aber kennt, weiß man, dass das extrem, also wirklich extrem zugespitzt ist und wir alle auch gestern Abend überrascht waren und deswegen sind ja auch so viele Partys dann gewesen und die Leute auch so krass feiern gegangen, dass das nicht geknallt hat gestern. Also eine Freundin, Shara Ungwari, die einfach sehr, sehr viel Grassroot-Projekte vor Ort macht, eine sehr tolle Aktivistin, die auch lange im Parlament gearbeitet hat für den Grünen und also quasi auch diese ganzen Prozesse kennt, wie man mit Opposition umgegangen ist und so. Es gibt ja auch einen Grund, warum einfach keine Partei mehr so aus dem progressiven Spektrum außer zwei noch angetreten sind, weil das einfach wirklich auch auf dem persönlichen Level sehr, sehr gefährlich gewesen ist. Ich habe mal den ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Parlament getroffen. Der hat einen krummen kleinen Finger, weil der einfach verhaftet worden ist auf Demos, obwohl er Immunität hat, und dann hat die Polizei ihm die Hand gebrochen. So, also Dinge sind passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er versucht hat, oder ich nehme an, dass er auch versucht hat, mehr auf diese Hoffnung zu bleiben und weniger in Richtung Wut und Spaltung zu gehen. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass Orban einfach, obwohl noch nicht mal die Hälfte der Stimmen ausgezählt waren, einfach seine Niederlage zugegeben hat.
Ich kann ja auch nicht mehr.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass der nicht mehr kann. Ich habe aber auch ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass der den Trump macht 2021 und dass es da Revolte gibt.
Ja. Kann ja noch passieren. Also ist jetzt, wir sind Tag 1 nach der Wahl. Ja.
Stimmt. Obwohl ich, du kennst mich, du weißt, ich bin grundlegend erstmal pessimistischer. An der Stelle bin ich es nicht. Obwohl ich sehr viel Hoffnung daraus ziehe, aus diesen Bildern, die wir gestern Abend gesehen haben, wo Leute einfach wirklich gefeiert haben und wo auch vieles Leute gefeiert haben, weil sich da auch sehr, sehr viele einfach Veränderungen wünschen. Das wird aber spannend, inwieweit es möglich ist, dieses System zu ändern, weil er kann natürlich über verfassungsrechtliche Dinge, da braucht er die anderen beiden Parteien nicht, aber genau dieses System ist einfach so umstrukturiert, dass er, glaube ich, an verschiedenen Leuten nicht vorbeikommt, außer sie würden halt proaktiv zurücktreten. Das meinte er ja gestern auch mit, ich fordere euch auf, aber das kann er nicht bestimmen.
Ja, ich habe noch nicht so richtig verstanden, warum Modi ja vielleicht doch nicht so gut ist.
Dann hast du das Wahlprogramm nicht gelesen.
Also ich kann erahnen, warum er noch, das ist so, aber für mich könnte das auch sein, dass es so eine Art Friedrich Merz ist. So ein konservativer CDU-Mensch, der sagt, der so Sätze eben sagt, ich will die alle nicht wiederholen, der diese furchtbaren, oder einfach diese Boomer-Aussagen zu Queerness, zu Frauenrechten.
Ja, für mich ist Friedrich Merz rechtskonservativ und nicht mehr konservativ. Und
ist der vergleichbar? Ist das so eine Art junger Friedrich Merz?
Ich würde sagen, ja.
Okay.
Das meinte ich auch vorhin mit der Frage, ich kann nicht einschätzen, wie rechtspopulistisch Madjar wird. Und deswegen bin ich auch gerade sehr vorsichtig zu sagen, das ist das Ende des Rechtspopulismus. Weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass der ja irgendwann auch in so eine Ecke geht, einfach um dann eigene Macht zu sichern. Das wissen wir nicht, das ist auch eine gemeine Unterstellung. Aber am Ende des Tages, es sitzen auch jetzt nur noch drei Parteien in diesem Parlament. Tissa ist sehr rechtskonservativ, sehr proeuropäisch. Aber trotzdem sehr rechtskonservativ. Der Fidesz ist der Fidesz, so da ist alles gesagt. Und die dritte Partei ist Miha Sank. Das sind wirklich die krassen Rechtsextreme.
Sowas wie NPD bei uns oder die AfD in Thüringen.
Ja.
Ja.
Ja, oder auch in Sachsen-Anhalt. Aber sie zeigen es halt noch nicht.
Ja,
genau.
Ja.
Das heißt, in diesem Parlament wird nichts beschlossen werden, was mehr Menschen mitdenkt als weiße Ungarn. Das muss man ganz klar sagen. Also für queere Menschen wird dann nichts passieren, für Minderheiten wird dort nichts passieren. Also auch nationale Minderheiten, die es ja in Ungarn jetzt auch nicht zu wenig gibt. Außer vielleicht für die deutsche Minderheit, so seien wir ehrlich. Aber das ist zum einen Punkt. Und naja, warum ist Modja denn nicht besser? Weil er sich inhaltlich halt einfach kaum unterscheidet.
Und sich auch nicht distanziert hat? Hat er sich jemals gesagt, ich mache das nicht wie Orban, ich bin inklusiver, ich werde die Medien wieder öffnen, sie dürfen wieder berichten über was sie wollen.
Also ja, doch, das hat er schon gemacht, aber das ist für mich ein anderes Paar Schuhe. Und zwar geht es da nämlich um die Wiederherstellung von Rechtsstaatlichkeit und von demokratischen Werten. Und ich würde nicht sagen, dass er antidemokratisch ist. Man kann ja offensichtlich auch rechtskonservativ und trotzdem Demokrat sein.
Mhm. So. Ich würde Friedrich Merz zum Beispiel unterstellen,
genau,
der ist noch demokratisch.
Ja. Ich würde sagen, der ist demokratiegefährdend, aber einfach, weil er Dinge schlecht entscheidet, aber nicht, weil er ein Antidemokrat ist. Mhm. So. Und da sehe ich Madjar ehrlicherweise auch, der weiß schon auch, dass er bestimmte Dinge wieder ändern muss, um auch diese EU-Fundings zu bekommen, sagen wir mal ehrlich. Aber wenn wir uns jetzt wirklich, also wenn wir das jetzt mal losgelöst sehen, wie funktioniert Justiz, wie funktionieren Medien, sondern jetzt mal auf eine Ebene gehen von, was ändert sich für Familien? Kann ich mir die Miete dort wieder leisten? Kann ich mir den Kredit leisten fürs Haus? Wie sieht Forschung aus? Wie wird Forschung auch finanziert? Wie gehe ich auch mit Universitäten im Land um? Lasse ich die abwandern nach Österreich oder behalte ich die im Land? Da ist der an vielen Stellen einfach echt eine Blackbox. Und an den Stellen, wo er es nicht ist, ist er nicht so weit weg vom Fidesz. Und deswegen sage ich, er ist auf jeden Fall besser als Orban, einfach weil er kein Autokrat ist. So. Und ich ihm das schon auch abnehme, dass er Demokratie wirklich wieder herstellen möchte. Ich bin da aber einfach sehr, sehr vorsichtig, in welchem Umfang er das möchte, in welchem Umfang das dann auch passieren wird. Ich will ihm nicht unterstellen, dass er ähnliche Strukturen, die Orban selber auch aufbauen wird und für sich nutzen wird, weil das wissen wir auch nicht. Aber ich finde es zumindest wichtig, dass man diesen Gedanken im Hinterkopf behält. Und was ich gerade sehe, ist, dass er einfach sehr, sehr unkritisch als Person gefeiert wird, aber man überhaupt nicht bedenkt und auch sehr von Linken und Progressiven als Held gefeiert wird, aber man halt nicht bedenkt, dass er auch, dass es einfach auch kein gutes Wahlprogramm ist, im Sinne von, das wird Menschen nicht viel bringen.
Ja. Ich finde die Entwicklung ganz interessant, weil sie erinnert mich da, also letztes Jahr haben wir einen Film gemacht über USA, El Salvador, Ungarn. Und mich erinnert das alles, was wir da, oder vieles daran erinnert mich gerade an El Salvador. Denn Bukele wurde auch mal gefeiert als demokratische Rettung dieses Landes. Und er hat genau mit den gleichen Prinzipien gearbeitet, nämlich mit seiner Jugendlichkeit, aber auch mit seiner konservativen Haltung und mit der Wirtschaftlichkeit. Also er macht aus El Salvador jetzt ein Land, das wirtschaftlich gut funktioniert. Und was passiert ist, er ist eigentlich ein schlimmerer Diktator geworden als sein Vorgänger und baut jetzt Deportationslager für aus den USA ausgewiesene Menschen, verdient damit sehr viel Geld. Und das daran erinnert mich die Situation zumindest, die Grundsituation so ein bisschen. Du hast jemanden, der verspricht, er rettet Ungarn, aber er ist politisch eigentlich gar nicht so auf einem ganz anderen Spektrum oder gar nicht so weit weg davon.
Ja, und das, also genau, und dazu, das ist natürlich jetzt noch eine krasse Mutmaßung und das
ist genau, ist alles hier Mutmaßung an dieser Stelle.
Aber, und deswegen finde ich es gut, dass wir das jetzt hier mal thematisieren. Mir fehlt gerade jetzt als Deutsche in der Auseinandersetzung mit ihm und das, was im Land passiert, fehlt mir halt genau dieser Gedanke, dass man den einfach im Hinterkopf behält und einfach sagt, natürlich ist es gut, dass Orban weg ist. Und trotzdem muss man vorsichtig sein. So, ich habe mal kurz Zahlen mitgebracht, weil ich das wirklich sehr erschreckend fand, wie das Parlament dort jetzt aussieht. Und ich sehr der Überzeugung bin, dass einfach ein Parlament, in dem nur drei Parteien sitzen, die dann auch alle drei von rechtskonservativ bis sehr recht sind, wahrscheinlich einfach sehr viele Menschen nicht mitdenken werden. Und es sind ja auch nur noch zwei progressive Parteien angetreten, nämlich die Demokratische Koalition, die, glaube ich, 1,6% bekommen haben. Also die waren natürlich
dann
auch...
Wie geht das eigentlich? Also wie kannst du mir erklären, warum Ungarn so rechts wählt? Also dass
ja.
Das...
Und die zweite, MKKP, die sind so ein bisschen wie die Partei in Deutschland.
Okay, also so...
Die haben so 0,8% bekommen. Und Parbeset, also die Grünen, Momentum, also die Liberalen und die Sozialisten sind alle nicht nochmal angetreten, obwohl ja Parbeset zum Beispiel letztes Jahr mit Karácsony, also dem Oberbürgermeister von Budapest, diese Wahlen ja wieder gewonnen haben. Ne? Also ich glaube, gerade in Budapest hätte man dort durchaus Stimmen kriegen können. Warum die nicht angetreten sind, ist, glaube ich, zum einen Teil der Antwort, warum wählt dieses Land zu Recht? Weil wenn ich natürlich keinen Progressiven wählen kann, dann kann ich keinen Progressiven wählen.
Aber warum gehen die Leute dann wählen? Also man könnte ja auch einfach sagen, ich will die Scheiße nicht, ich möchte keinen rechten Politiker wählen, ich möchte keine rechtskonservativen, sondern...
Weil die Leute durch sind mit Orban und weil ein Großteil des Landes verstanden hat, dass dieses System nur ihm nützt und dass vielleicht Inhalte und Werte, die dahinter stehen, an vielen Stellen trotzdem mehrheitsfähig sind. Das ist ein krass konservatives Land, man darf ja aber auch nicht vergessen, und das klingt jetzt ein bisschen gemein. Ich will jetzt nicht die Deutsche sein, die in der Politik arbeitet und sagt, deswegen weiß ich es besser, weil I sure do not. Aber wir sehen das ja, wenn an politischer Bildung gespart wird und an Bildung allgemein gespart wird, dass das rechten Tendenzen natürlich krass nützt. Und wenn wir uns mal angucken, wie politische Meinungsbildung in Ungarn funktioniert, dann, das meine ich auch mit gleichgeschalten, dann ist es sehr top-down gewesen in den letzten 10 Jahren vor allem. Also da kann ich es auf jeden Fall gut bewerten. Natürlich nicht vom Fidesz offiziell, weil die Partei das nicht darf, aber die Regierung hat es schon geschafft, auch EU-Fundings zu nutzen für Propaganda. Wenn du mit dem Zug nach Budapest fährst, ist das Erste, was du siehst, sind so an den Bahnhöfen so kleine blaue Aufsteller, da liegen so kostenlose Tageszeitungen drin. Das ist reine Propaganda. Das ist alles nur schlimm, sich das durchzulesen, weil ich war vor einem Monat dort und das letzte Mal, als ich in Ungarn war, war zur Pride in Budapest. Das heißt, das waren schon auch gesellschaftlich sehr aufgeheizte Zeiten. Und genau so lasen sich auch die Artikel. Also unabhängiger Journalismus, auch ausgewogener Journalismus und neutraler Journalismus an vielen Stellen nicht mehr richtig möglich. Wenn man dann durch die Stadt geht oder wenn man vom Flughafen in die Stadt fährt, sieht man es auch sehr gut. Stehen überall so große Billboards oder an Litfaßsäulen hat man das. Das ist dir safe auch aufgefallen, als du dort warst. Man sieht viel das Gesicht von Zelensky, man sieht viel das Gesicht von
Ursula von der Leyen.
Man sieht viel das Gesicht von Manfred Weber. Man sieht auch viel das Gesicht von Soros. Und zwar immer fast schon karikativ. Und zwar werden dort Billboards aufgestellt oder Litfaßsäulen plakatiert. Das nennt sich Nemzeti Consultatio, also die nationale Konsultation. Das ist im Grunde erstmal eine Umfrage, die die Regierung macht. Kann man sich anmelden, dann kriegt man Post oder kriegt es online. Und es sind aber richtig krasse Suggestivfragen. So, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, war eine Frage, sind Sie zufrieden mit dem Krieg? Ja, nein. Also es ist jetzt sehr überspitzt, aber es sind so sehr krasse Ja-Nein-Fragen. Oder möchten Sie den Krieg? Ja, nein. Befürworten Sie das? Und dann zweite Frage, finden Sie die die Preise fürs Öl, für die Heizung zu teuer? Ja, nein.
Mhm.
Wissen wir jetzt alle, wie die Antworten da erstmal aussehen. Und dann wird groß das Bild von Zelensky und Ursula von der Leyen und Manfred Weber plakatiert und drüber steht, diese drei Leute nehmen dir den letzten Cent aus dem Geldbeutel oder das muss ich euch auf jeden Fall auch geben, das Bild. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Und das muss man sich vorstellen, das ist eine offizielle Umfrage der Regierung.
Ja.
So, ne? Die plakatieren das auch mit dem Logo der Regierung drauf. Eine Bombe, auf der Brüssel steht. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und dann ist der Text drunter von wegen Brüssel befeuert den Krieg in der Ukraine und dann wird immer dieser Weg geschlagen von deswegen wird dein Leben teurer, deswegen kannst du dir Dinge nicht mehr leisten, deswegen ist es für dich alles schlecht. Also das ist ja einfach krasse Propaganda so und krasse antieuropäische Propaganda und dass das aber nicht aus einem, das ist keine Wahlwerbung in dem Sinne, das ist auch nicht irgendwie die Mitgliederzeitung der Fidesz-Partei, sondern das ist was die Regierung in Auftrag gegeben hat, mit dem Wappen des Staates Ungarn plakatiert. Und diese Meinungsbildung findet so statt, wenn man sich das ungarische Pendant zur Tagesschau anschaut, dann läuft dort ein bisschen, was kam im Land, was kam irgendwie im Ausland. Immer natürlich der Bezug zu, was hat Orban mitgemacht oder was macht die EU falsch. Dann läuft nochmal die Hymne und dann gute Nacht.
Mhm.
Das heißt, das ist auch einfach eine sehr, sehr unausgewogene Meinungsbildung, die dort stattfindet.
Aber das ist ja, du erzählst es und ich muss dabei an Sachsen-Anhalt denken, tatsächlich, weil jetzt vor kurzem das beschlossene Parteiprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt diskutiert wurde, vor kurzem heißt jetzt gestern und vorgestern und darin sind sehr viele dieser Dinge, die du gerade aufzählst, also auch diese Ukraine-Feindlichkeit, diese Schuld der Ukraine an diesem Krieg zu geben, also zum Beispiel sagen sie, dass die Ukrainer in Deutschland ihren Flüchtlingsstatus verlieren sollen, dass sie, dass auch ihr, also dass Geflüchteten das Geld, wenn sie welches haben, genommen werden darf, auch das Abschwächen von Schulwesen, in dem zum Beispiel privat und wie heißt das zu Hause, Homeschooling möglich ist, die Kirchen werden entmachtet, indem ihnen Geld weggenommen wird und Freikirchen bekommen Geld, also es scheint so, als würde Siegmund 1:1 oder in einer ganz großen Ähnlichkeit die Methodiken von Orban in Sachsen-Anhalt anwenden wollen würden.
Genau, und ich gehe noch mal ganz kurz den Schritt zurück, um die Frage zu beantworten, warum wählen Menschen in Ungarn rechts? Weil zum einen, weil keine progressiven Parteien antreten, aber auch, weil sie mit den Einstellungen prinzipiell übereinstimmen.
Und das darf man aber nicht vergessen, dass man als Progressiver denkst du immer so, wie kann man denn nur?
Eben. Und dann deswegen war dieser Erfolg für Magyar auch so absehbar oder so vorhersehbar, weil der genau das Gleiche möchte fürs Land inhaltlich, wenn wir es jetzt auf Gesetze runterbrechen. Und das finden die Leute per se erstmal gut, auch weil sie es so krass eingetrichtert bekommen haben. Deswegen bin ich diese lange Propagandaschleife gerade gegangen. Aber sie wollen eben nicht mehr dieses Korrupte. So. Und wenn wir das jetzt übertragen auf Sachsen-Anhalt, dann liegen da auf jeden Fall noch ganz viele Schritte und ganz viel Zeit dazwischen. Aber du hast schon recht. Ich habe ja leider für meine mentale Gesundheit auch das Regierungsprogramm der AfD gelesen. Naja, wenn Ulrich Siegmund sich schon in meine TikTok-Kommentarspalten verirrt, dann kann
das
ich auch
mal... Was
schreibt ihr da so? Ich habe meine Rede gehalten auf dem CSD, wo ich gesagt habe, es wird keine rechtsextreme Regierung geben in Sachsen-Anhalt und da hat er gar geschrieben, das ist die beste Werbung für die AfD, dass ich da stehe im Crop-Top. Als Mann, der ich ja für ihn bin, da habe ich bloß geantwortet, ich finde es spannend, dass du Transpersonen so sehr hast, dass du dir die in deiner Freizeit dann doch immer auf den Feed
Aber das ist ja das, was, egal wo auf der Welt ich mit Rechtsextremen oder Rechten spreche, Transpersonen ist deren Thema Nummer 1.
Ja, total, weil sie einfach... Weil du sie krass exotisieren kannst und Leute nicht checken. Und vor ein paar Jahren waren es, ich sag das jetzt so plakativ, vor ein paar Jahren waren es die Schwulen.
Mhm.
Und dass die jetzt heiraten wollen, aber das haben wir halt mittlerweile gesellschaftlich alle verstanden, dass das okay und normal ist und das einfach kein Ding ist. Aber bei Transmenschen sind wir halt einfach noch nicht so weit. Und
haben wir eigentlich schon erwähnt, dass du aus Sachsen-Anhalt kommst? Also dass dass du Sachsen-Anhaltinerin bist und dass du deswegen auch für dieses Bundesland sprechen kannst, und weil du dort ja auch politisiert wurdest, nehme ich mal an.
Ja, in Sachsen geboren, in Sachsen-Anhalt groß geworden, in Ungarn zur Schule gegangen. Naja. man sucht sich's nicht aus. Naja, an einigen Stellen schon. Aber dieses Wahlprogramm ist bewusst so, oder dieses Regierungsprogramm ist es ja eher, ist bewusst so geschrieben, wie es geschrieben ist, weil das ist nämlich genau, das ist Text, das ist Handbook einfach. Das ist so How to be a Fascist 101.
Mhm. Und besprochen wurde es auf den CPAC-Konferenzen in Ungarn.
Unter anderem. Ich finde es ein bisschen beachtlich, dass das jetzt irgendwie gerade noch, also ja, es ist jetzt am Wochenende wirklich formell beschlossen worden, ich verstehe schon, aber auch da diese Empörungswelle kann ich gerade nicht so richtig nachvollziehen, weil wir haben das Dokument seit fast einem halben Jahr rumzuliegen so, also JournalistInnen hätten es bisher auch schon nochmal lesen können, und zwar nicht nur den Teil zur Migration, aber da steht ja ganz viel drin, was Orban nämlich auch gemacht hat, du hast es schon gesagt, dieses Homeschooling, natürlich, wenn ich Leute zu Hause, also wenn ich sage, ich habe eine Bildungspflicht, so nennen sie es ja, aber keine Schulpflicht mehr, dann kann ich natürlich auch ein bisschen anders steuern, was lernen Kinder eigentlich und was lernen Kinder auch nicht. Herr Schmelzer ist der ein Begriff, dieser Influencer, der ist Lehrer aus Hessen, der macht sehr, sehr linksprogressiven Content. Natürlich zerreißt News den gerade eins nach dem anderen, weil der hängt auch eine Progressive Pride Flag in die Klasse und sagt, ja, ich bin verbeamtet, aber ich habe keine Neutralitäts Pflicht in diesem Sinne, wie das von rechts gerne ausgelegt wird. Das ist natürlich solchen Leuten übelst ein Dorn im Auge. Kann ich anders indoktrinieren. Medienstaatsvertrag. Könnte man mit einer Unterschrift, könnte Ulrich Siegmund den Medienstaatsvertrag aufkündigen?
Ich vermute, er wird es tun.
Ja, und das ist gerade ein riesiges Problem, weil eigentlich in Sachsen-Anhalt jetzt eine Reform der Landesverfassung beschlossen werden sollte. Disclaimer, da habe ich mich jetzt auch seit einer Woche, zwei Wochen nicht mehr mit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber meines Wissens nach ist es bisher nicht beschlossen worden. Und da soll, also eigentlich soll die Landesverfassung ein bisschen stärker gemacht werden, dass man zum Beispiel nicht einfach nur mit einer Unterschrift aus dem Medienstaatsvertrag kommt, weil da hängt ja auch ein riesiger Rattenschwanz dran. Natürlich möchte Ulrich Siegmund den MDR nicht mehr.
Mhm.
So. Natürlich wollen die nicht den Öffentlich-Rechtlichen. Natürlich bauen die jetzt in den eigenen Radiosender auf. Ich würde sagen, mit News haben sie ja auch schon ein eigenes Newsportal. Also da mache ich mir nichts vor, dass die zusammengehören. Auch eine Entwicklung, die wir in Österreich sehen übrigens.
Mit Servus TV.
Genau. Orban hat es halt einfach anders geschafft. Der brauchte nichts Neues aufbauen. Der hat einfach eine Stiftung gegründet und gesagt, ihr bestimmt jetzt, was bei Duna TV läuft. Und dann lief das dort halt. Und dann konnte der das einfach weiter nutzen. Aber das ist natürlich alles. Das ist im Endeffekt eins zu eins. Wir können uns anschauen, was hat Orban gemacht, was schreibt auch die neue Rechte eigentlich seit Jahren immer, immer wieder. Ich finde, wenn ich einmal Werbung machen darf für ein Buch an der Stelle, Radikalisierter Konservatismus von Natascha Strobel, ich checke nicht, warum wir das nicht alle gelesen haben, weil es steht alles eins zu eins dort drin.
Und also interessanterweise steht es ja, den Raum der Werbung, der ist total legitim an der Stelle, aber wir haben schon so viele Recherchen zu Rechtsextremismus gemacht, die Zeit mit Christian Fuchs, die neue Rechte. Also ich habe diese Bücher zahlreich gelesen und es steht seit den 50ern, wenn du das liest, steht immer drin, Achtung, 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 das kann sich verselbstständigen und hat das Ziel, die Demokratie abzuschaffen. Man hat es immer so weggelächelt. Man dachte, diese Trottel mit den Baseballschlägern, die können doch nicht die Demokratie gefährden. Man hat es einfach unterschätzt.
Auch aus Seiten der CDU an vielen Stellen zu überheblich. Das haben wir in Thüringen
Nicht nur CDU, gesehen. also die Sozialdemokratie ist
total. Aber ich möchte Punkt. Und ich möchte trotzdem einmal ganz kurz erzählen, wo die CDU in Thüringen nämlich einfach wirklich schlimm verschlafen hat. Und das sage ich deswegen, weil ich hoffe, dass die sich in Sachsen-Anhalt jetzt mal raffen und wir diese Reform durchbekommen. Weil es gab vom heißt das Thüringen-Projekt?
Also wenn
du weißt, was ich meine, dieses Projekt, was erforscht hat, wie Rechtsextreme die Macht ergreifen wollen.
Ich guck mal, erzähl mal weiter, ich gucke hier parallel nach.
Da fällt mir der Name gerade nicht ein. Und die haben ganz viel recherchiert zu, was könnte man jetzt eigentlich auch noch vor den Wahlen ändern, wie könnte man jetzt noch mit Gesetzesentwürfen oder Gesetzen die Verfassung auch stärker machen. Hm. Und haben einen Antrag vorgelegt vor den Landtagswahlen und haben gesagt, hier, damit könnte zum Beispiel verhindert werden, dass der Alterspräsident ein AfDler ist vom Landtag. Aus Gründen, die wir ja dann alle gesehen haben, warum man das vielleicht nicht machen sollte. So, ne? Wir erinnern uns an die Bilder, als die konstituierende Sitzung so bodenlos schiefgelaufen ist. Und die CDU in Thüringen hat damals gesagt, das ist ein guter Antrag und vielen Dank, aber brauchen wir nicht, weil wir werden diese Wahl ja eh gewinnen. Und das ist halt einfach, das ist so eine krasse Überheblichkeit, wo ich denke, das könnte ja sein, so. Und vielleicht wäre es ja trotzdem smart, einfach diese Gesetzesänderung zu machen. Aber man ist da an ganz vielen Stellen, denken dort Leute wirklich noch, wir sind doch was Besseres, weil wir sind ja demokratisch und das werden die Leute schon verstehen. Aber wir haben jetzt an zu vielen Stellen eigentlich gesehen, dass das nicht funktioniert und dass diese Rechnung nicht aufgeht. Und ich finde, spätestens seit Thüringen, wo das ja wirklich einfach krass schief gegangen ist, das hätte eigentlich so der letzte Weckruf sein müssen, aber irgendwie ist er das halt nicht. Und ich kann zu 100% nachvollziehen, warum die AfD in Sachsen-Anhalt dieses Programm geschrieben hat, wie sie es geschrieben hat und warum.
Ohne Scheu im Übrigen, ne? Ohne irgendwie sich Mühe zu geben, das zu verklausulieren. Es ist einfach, es steht drin, was drin steht. Wir wollen keine Flüchtlinge mehr. Wir wollen das alles nicht mehr, es ist Schluss. Das heißt jetzt nicht mehr modern denken, so wie jetzt das Motto ist, sondern deutsch denken soll dann das Motto sein. Also manchmal denkt man auch, das ist so eine Persiflage, aber das ist, glaube ich, auch genau diese Arroganz. Also dass ich glaube, dass es wie so ein Böhmermann-Projekt ist, aber es ist halt ernst und es bedroht auch wirklich Menschen.
Naja, ich habe mir auch ein bisschen die Frage gestellt, als dieses Regierungsprogramm das erste Mal geleakt wurde, dachte ich so, so dumm kann eigentlich niemand sein, das so wirklich so krass aufzuschreiben und also das wirklich so eins zu eins nachvollziehbar zu machen. Also dann verklausulierst doch wenigstens. Und dann ist mir eingefallen, wie, also erstens, dass die AfD halt bei knapp 40% steht und dass das halt reicht in Sachsen-Anhalt, um alleine zu regieren, weil machen wir uns nichts vor. Mindestens eine Partei wird rausfliegen, wenn nicht sogar zwei. So, also die FDP sehe ich gerade nicht drin, die Grünen stehen gerade bei 4%. Und wenn die Grünen auch noch rausfliegen, und das ist tatsächlich in dem Fall, das sage ich jetzt nicht als Parteimitglied, sondern weil ich mir die Zahlen anschaue, ist das der entscheidende Faktor, weil die SPD und die Linke haben gerade keine Angst, bis sehr wenig Angst vor der 5%-Hürde. Wenn die Grünen auch noch rausfliegen, dann braucht die AfD, also da reichen knapp 40%, um alleine die Mehrheit zu haben im Landtag. Was man auch ändern könnte mit einer Verfassungsreform, was gerade aber scheinbar irgendwie ein bisschen stockt.
Ich kann dir eine Frage rüberwerfen.
Bitte.
Glaubst du, dass...
Ach, sorry, genau. Ja. Und ich verstehe aber, warum sie es so krass ausdekliniert aufgeschrieben haben, weil sie auch wussten, es wird sich niemand mehr drüber empören.
Das ist doch, wollte meine nächste Frage.
Genau, weil wir haben das ja gesehen mit Wannsee 2.0 und keine Ahnung. Und dann geht man auf die Straße für eine Woche und dann ist auch vorbei.
Ja.
Weil wir alle ja so viel, ich finde, wir sind nicht wütend genug. So, ich glaube, wir müssen alle viel, viel.
Ich glaube, wir haben auch noch nicht genug Angst. Hier muss langsam mal die Angst regieren. Damit ich weiß, Angst ist immer ein schlechter Berater, aber ich glaube, man muss langsam mal verstehen.
Eine kräftigere Emotion.
Ich befürchte, es kommt erst danach.
Aber du hast das eine ausgesprochen, durch das andere, damit kann ich hier gut leben. Aber wir sind nicht wütend genug. So, wir müssen eigentlich viel, viel mehr diese Wut nutzen, um uns politisch einzubringen und mit Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich verstehe auch, dass das, also ich bin selber an einem Punkt, wo ich merke, ich beschäftige mich nicht mehr mit Dingen, weil es einfach zu viel ist. Ich kann mich auch nicht mehr mit allem beschäftigen. So, es ist
und du bist eigentlich, du müsstest.
Eben. Ich müsste eigentlich an vielen Stellen mich mehr in Themen einlesen, wo ich sehr aktiv gerade sage, das mache ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die AfD da auch ohne Scheu sagt, naja, dann schreiben wir das raus, weil wir wissen ganz genau, hört sich da ein bisschen empört, aber die Leute, die uns wählen, wählen uns eh. Ich glaube, die freuen sich eigentlich ja auch mal, wenn Leute jetzt mal die Wahrheit sagen sozusagen und dann mal offen sprechen. Und auch wussten, da wird nicht viel kommen.
Ist das der Grund auch, warum Personen wie Mordia gewinnen können? Weil nicht nur die Menschen in Ungarn nicht mehr können, sondern weil eigentlich die ganze EU nicht mehr kann. Weil ja jedes Land diesen Kampf gerade kämpft. In Frankreich, in England, in Italien, in der Slowakei, in Deutschland, dieses Kippen in die Autokratie und dass man kann einfach nicht mehr.
Naja, beziehungsweise weil sie vorgeben, Dinge besser machen, also Dinge, dass Dinge besser werden mit ihnen, so Dinge besser machen zu wollen. Und bei einem Modjar ist es halt sehr klar dieses Ding gewesen von, ich entmachte jetzt diesen Familienclan und ich hole uns das Geld zurück ins Land und steck's, und das hat er ja auch dann gesagt, steck's vor allem in Bildung, Infrastruktur und Gesundheit, weil das einfach diese drei Sektoren sind, die einfach komplett am Arsch sind.
Da ist er mit so einem Fieberthermometer durch ein Krankenhaus gelaufen, um zu zeigen, dass die Klimaanlage nicht funktioniert und
komplett, das ist wirklich bodenlos.
Ja, also wir haben versucht in einem Krankenhaus zu drehen und das war die letztes Jahr und die Krankenhäuser hatten so einen Schiss. Mhm. Sie wollten nicht durch die letzten 5 Mark, die sie noch bekommen, verlieren, wenn sie da jetzt ein ausländisches Presseteam reinlassen.
Ja. Und ich glaube, bei einem Sigmund wird es halt so sein, er gibt ja auch vor, Dinge besser machen zu wollen, aber halt, ne, da ist es dann halt die Richtung von, man holt sich das Land zurück, ja, was auch immer das bedeutet, man geht weg vom Gender-Kram und auf der Schiene, wohl wissend, dass sich nichts für Leute bessern wird, so. Also die AfD hat in der Altmark im Gemeinderat erst wieder Kindergartenplätze weggekürzt.
Stimmt, das war auch so ein Skandelchen, war es ja, glaube ich.
Genau. Meine Eltern haben 2 Pflegekinder mit Pflegestufe 2. Die dürfen also auch nicht wegziehen, weil die haben kein Sorgerecht für die Kinder. Das heißt, im Zweifelsfall, ne?
Mhm.
Schauen wir mal.
Ach, das ist ja auch Teil der, das hat mich tatsächlich extrem schockiert an diesem Programm, dass sie sich gegen Geflüchtete äußern, hat mich jetzt nicht mehr überrascht bei der AfD. Aber als dann diese Sprache aufkam, die mich sehr an die Sprache des Dritten Reichs erinnert hat, nämlich bezüglich von Menschen mit Behinderung, die eben ausgeschlossen werden soll, weil sie die Gesellschaft lähmen würden, die Klassen lähmen würden, da dachte ich so, huh. Und das, da sind wir wieder angekommen.
Und das ist nämlich genau der Punkt. Und ich brauche auch, ich brauche kein Kind, das klingt jetzt auch gemein, aber weißt du, ich brauche nicht mal eine Behinderung oder ich brauche kein Kind mit Behinderung, um zu verstehen, dass ich auch für mich als Familie oder auch als einzelne Person sozialpolitisch Dinge einfach sehr, sehr dolle verschlimmern werden. Die AfD hat ja für nichts einen Plan, so, und also im Sinne von, die legen ja keine Konzepte vor, wie man wirklich jetzt, ich habe ja lange Kommunalpolitik auch gemacht, in Halle, war nie gewählt, aber ich war quasi immer so beratendes Mitglied. Ich war das damals in Halle im Sozialgesundheitsgleichstellungsausschuss. Ja, wenn es dann um die Frage ging von Frauenhäusern oder wenn es um die Frage ging von Altenheim oder Finanzierung von, ne, irgendwelchen Einrichtungen, brauchst du nicht denken, dass die AfD sich mal die Zahlen angeschaut hat oder, also die nicht zu verstehen ist das eine, das ist schon auch teilweise wirklich kompliziert so, ne? Aber man setzt sich halt mit Dingen nicht auseinander und man verkauft eben Menschen eine Wahrheit, die es nicht gibt, und man verkauft Menschen Lösungen, die es so auch nie geben kann und nicht geben wird. Oder wenn es diese Lösungen geben wird, dann wird sich davon aber halt nichts ändern. Also es wird ja nicht besser. Ich brauche nicht Leute abschieben und dann denken, davon haben mehr Menschen besser bezahlte Jobs, und ich brauche auch nicht die CSDs verbieten und davon denken, dann, also, ne?
Dann wird Sachsen-Anhalt nicht besser gehen.
Also ob ich jetzt auf die Straße gehe mit einer Regenbogenflagge oder nicht, macht die Zinsen auf den Kredit vom Haus meiner Eltern nicht geringer.
Nee.
Und nicht besser bezahlbar. Das ist halt kompletter Quatsch. Und ich habe das letztes Jahr in Bautzen auf dem CSD auch genauso gesagt und habe ich Kommentare bekommen von wegen, was ist denn das für eine dumme Argumentation, das sagt doch niemand. Naja, aber genauso wird es doch verkauft.
Mhm. Glaubst du, dass ein Blick nach Ungarn, ein Blick in dem, was Orban mit Ungarn gemacht hat, auch ein Blick nach Sachsen-Anhalt sein könnte in 16 Jahren?
Boah, na, ich hoffe nicht. Aber, also ich hoffe,
wenn sie sich so ähneln in den Programmen, wenn sie sich gegenseitig so inspirieren, wie man diese autokratische Politik durchsetzt.
Also ich sag dir ganz ehrlich, meine Vermutung ist, und ich bin keine Politikwissenschaftlerin, das sage ich dazu auch, aber meine Vermutung ist, sollte diese Reform des Landes, der Landesverfassung nicht kommen und Sigmund tatsächlich Regierungsverantwortung bekommen, dann wird es keine 16 Jahre dauern.
Sondern?
Naja, wir sehen ja, wie weit das Project 2025 abgeschlossen ist in den USA. Das sind auch nochmal andere Rahmenbedingungen, ja, als wir in Sachsen-Anhalt haben, das ist mir schon klar. Aber der wird, glaube ich, sehr, sehr viel daran tun, nicht nur 4 Jahre zu regieren. Also alleine die Tatsache, dass er eben den MDR abschalten kann mit einer Unterschrift, das wird das Erste sein, was der macht. Das hat er ja auch angekündigt. Der wird schon sehr dafür sorgen, dass seine Amtszeit nicht nur 4 Jahre dauert.
Vielen Dank. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.